Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Es ist richtig, richtig cool, heute mal wieder in Bremen zu sein. Ich nehme ganz liebe Grüße aus Lübeck mit. Ist einfach angenehm. Ich liebe Bremen. Bremen ist klasse. Ihr Lieben, und Pastor Michi hat es gerade schon gesagt, wir befinden uns in der Predigtreihe Einfach beten. In unseren 3 Wochen Pray First auf ganz vielen verschiedenen Campussen haben wir gerade morgens oder teilweise auch abends 3 Wochen Pray First und beschäftigen uns natürlich mit dem Thema Beten. Also haben wir auch eine Predigtreihe zu diesem Thema. Und die Predigtreihe heißt Einfach beten, nicht weil wir sagen wollen, hey, wenn du ein Problem hast, dann stell dich nicht so an, bete doch einfach. Weil ich glaube, dass gerade bei dem, was wir hier gerade an Anliegen, an Gebetsanliegen durchgebetet haben, das nicht so leicht ist, sowas so zu sagen. Und das wollen wir auch gar nicht, das möchte ich nicht von der Bühne hier vorne machen. Ich möchte euch nicht sagen, stellt euch nicht so an bei euren Anliegen und betet einfach. Sondern wir wollen sagen, beten kann einfacher sein, als wir das manchmal denken. Beten muss keine große Hürde sein und beten muss auch alles andere als perfekt sein. Du kannst mit deinen riesengroßen Fragezeichen zu Gott kommen und beten, kannst mit absolut unperfekten Worten beten. Das muss nicht perfekt sein, es muss kein vorformuliertes Gebet sein, es muss kein Gebet sein ohne Zweifel und voller Glauben, sondern was Gott liebt, ist, wenn jemand einfach mit ihm redet und ihm sein Herz ausschüttet. Und deswegen heißt unsere Predigtreihe einfach beten. Nicht im Sinne von stell dich nicht so an, sondern tu's. Okay, ihr Lieben, und letzte Woche hat Pastor Ben hier vorne gesprochen über das Gebet mit der Familie oder besser gesagt das Gebet mit Kindern. Und ich habe das so im Predigtdienstplan gesehen und war ein bisschen traurig, dass das nicht mein Thema heute Morgen ist, ja? Weil anders als bei meinen Pastorenkollegen, die alle irgendwie heranwachsende Kinder haben, die sich kurz vorm oder im Teenie-Alter befinden und mit denen das wirklich manchmal richtig anstrengend sein kann zu beten, habe ich eine süße 2-jährige Tochter, die es liebt zu beten. Mila möchte, wann auch immer irgendwie Zeit dafür ist, beten. Vorm Essen natürlich, vorm Schlafen gehen, mitten in der Nacht, wenn sie wach wird. Sie kann nichts trinken, ohne dass wir vorher einmal ganz kurz gebetet haben. Und auch wenn jemand krank ist, betet sie. Und noch Wochen später, ich erzähle ihr so oft, Mila, der Mats hat kein Fieber mehr. Wir müssen trotzdem für Mats beten. So, Mila betet, wann auch immer sie kann. Und sie hat auch eine Reihe von Gebetsanliegen. Wenn ich sie frage abends, Mila, wofür wollen wir beten? Oma, Opa, Mama, Papa, Mila, Eli, geh um Isa und Delia, Justin, Mats, die Gemeinde und alle Leute. Ich denke mir, okay, das ist eine Riesenliste. Ich versuche, die runterzubeten und immer, wenn ich die falsche Reihenfolge anhalte, dann sagt sie, Mama, auch noch Isa. Und dann ist sie auch manchmal ein bisschen sauer, wenn ich das irgendwie an die hinterste Stelle stelle. Sie hat da genau ihre Vorstellung und es ist so schön, von ihr zu lernen, was Gebet sein kann und wie einfach Gebet auch wirklich sein kann. Aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Ich habe ein anderes Thema. Und ich würde sagen, so vom Gefühl her, ist mein Thema heute Morgen, dass, wenn man so geistliche Disziplinen anguckt, das uncoolste und das verworfenste Thema, was wir so in unserer heutigen westlichen Kultur kennen. Wir reden nämlich heute Morgen über das Fasten. Yay! Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, sagt alle mal yay. Könnt ihr das? Sagt mal yay! Das Fasten. Warum reden wir heute Morgen über das Fasten? Weil Pastor Ben das so in den Predigtplan geschrieben hat. Aber keine Sorge, ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und ich lieb's und ich möchte euch heute Morgen wieder neu begeistern für das Beten und das Fasten und ich hoffe, ihr seid mit abgeholt. Denn ich würde so radikal ausdrücken, ich glaube, Fasten und Gebet sind eine der mächtigsten Waffen, die Gott uns so gegeben hat. Fasten ist eine der mächtigsten geistlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat. Basilius der Große hat circa 350 nach Christus gesagt, du kannst es gerne einmal anwerfen, das Zitat, Paddy. Er sagte, Fasten erzeugt Propheten und kräftigt die Starken. Fasten macht weise Gesetzgeber. Fasten ist ein guter Schutz der Seele, ein sicherer Gefährte für den Leib, eine Rüstung für die tapferen Streiter, eine Übungsschule für Wettkämpfer. Fasten erzeugt Propheten, kräftigt die Starken, macht weise Gesetzgeber, ist ein guter Schutz für die Seele, ein sicherer Gefährte für den Leib, eine Rüstung für die tapferen Streiter und eine Übungsschule für Wettkämpfer. Und ich will dich heute Morgen einmal fragen, hast du Bock, dass deine Seele gut geschützt ist und dass du ein guter und tapferer Wettkämpfer bist? So, dann darfst du heute Morgen richtig gut aufpassen, denn Fasten ist diese eine Waffe, die das erzeugen kann. Ihr Lieben, wir wollen reinstarten in unseren Bibeltext heute Morgen in Matthäus 9, die Verse 14 bis 15. Und einmal ganz kurz zum Kontext für euch, ja? Vor diesem Bibeltext, den ich euch gleich vorlesen werde, lesen wir davon, dass Matthäus, der Schreiber des Matthäusevangeliums, von Jesus berufen wird. Eine Riesenszene. Matthäus ist Zolleintreiber und er wird von Menschen nur verachtet und ist wirklich kein geschätzter Mensch. Jesus geht zu ihm, sein Leben verändert sich und er wird Nachfolger von Jesus und gibt sein ganzes Leben auf. Und nach meiner Textstelle lesen wir davon, dass Jairus zu Jesus kommt und ihm sagt, meine Tochter ist todkrank, kannst du bitte irgendwas tun? Und Jesus geht zum Haus von Jairus. Die Tochter liegt schon im Sterben, sie stirbt und Jesus rettet sie quasi, beziehungsweise lässt sie von den Toten auferstehen. Also zwei absolut krasse Wunder meiner Meinung nach. Ein Wunder, lebensverändernde Berufung und dann das krasseste Wunder, Totenauferstehung. Und mitten dazwischen lesen wir, dass die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen und ihm eine scheinbar sehr wichtige Frage stellen. Und ich würde sagen, wenn diese Frage zwischen diesen krassen beiden Wundern steht, dann ist sie auch für uns irgendwie relevant. Lasst uns mal gucken, was die Jünger fragen. Matthäus 9, 14 bis 15. Jesus, wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Und Jesus antwortet, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Also nochmal, Jesus sagt, sollen denn die Hochzeitsgäste traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch da ist? Die Zeit kommt früh genug, da ist der Bräutigam weg und dann werden sie fasten. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung mit Fasten ist, ob du überhaupt Erfahrung hast, ob du schon mal gefastet hast, wie lange. Vielleicht denkst du auch, alle Leute, die das machen, sind nicht ganz dicht im Kopf. Ich habe ganz spannende Erfahrungen mit Fasten gemacht. Ich erinnere mich an mein erstes Mal groß Essen fasten. Ich habe mit so ein paar Mädels aus der Kirche festgelegt, wir fasten für 8 Tage. Und ich hatte so einen richtig, richtig guten Plan. Also ich habe am Anfang so ein Zeug getrunken, damit mein Körper wirklich ganz frei ist sozusagen und es leichter ist, mit dem Fasten anzufangen. Und dann habe ich 5 Tage alles gefastet. Und an Tag 6, 7 und 8 war dann der Plan, so ein paar Säfte zu mir zu nehmen, also ein bisschen Tomatensaft und so, um den Körper wieder langsam ans Essen zu gewöhnen. Und an Tag 8 sollte dann der Apfel folgen. Also das war der Plan. Und dann haben meine Eltern gesagt, komm Layana, wir fahren nach dem Gottesdienst, es war ein Sonntag, nach Brinkum und wir gehen zum Dönermann noch kurz. Und ich dachte mir, könnt ihr ja machen, ich nehme meinen Apfel. Und dann habe ich aber meinen Papa irgendwie begleitet und wir sind reingegangen zu dem Döner und das war der gute Dönermann in Brinkum, nicht der schlechte. Und dann stand ich da vor dieser Tafel und dachte mir, na, so ein Salat, was soll's. Das ist auch voll gesund, so ein paar Gurken, vielleicht lasse ich den Schafskäse weg. Und dann bestellt mein Papa und bestellt halt Döner. Und ich denke mir, ich kann es ja probieren, vielleicht nur einen halben oder so. Aber ich bestelle den mal und die nächsten Tage ist der bestimmt auch noch gut. Ja, und was wollen Sie dazu? Ja, ich könnte den ja vegetarisch nehmen mit Falafel, aber Kalb. Und ich habe den dann auch gegessen. Das war das Erste, was ich nach 8 Tagen Fasten gegessen habe. Und mir ging es richtig schlecht, Freunde, weil so viel Fett wieder drin ist. Das kann nicht gut klappen. Ich habe ein gutes Zitat gefunden von Bernard Shaw, dem Literaturnobelpreisträger. Er sagt, jeder Dumme kann fasten. Aber nur ein Weiser kann das Fasten richtig abbrechen. So. Jeder Dumme kann fasten, nur ein Weiser, ich war in dem Moment nicht weise, kann das Fasten richtig abbrechen. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen mit Fasten sind. Vielleicht bist du schon mal an einem Schokobon gescheitert. Du hast dir richtig groß vorgenommen, ne? Die nächste Woche faste ich, Montag geht's los. Irgendwer auf der Arbeit bringt Schokobons mit, du isst einen und denkst dir, Mist. Ein Schokobon ist eine richtig unwürdige Art, am Fasten zu scheitern. Das ist ja nicht mal ein ganzer Schokoriegel, ja? Nicht mal so ein guter Ferrero-Kids-Kinderriegel, ein Schokobon, Freunde. Oder ich weiß nicht, ob du schon mal in deiner Lieblingspizza vom Italiener gescheitert bist, ist besser als ein Schokobon, glaubt mir. Ich habe das Gefühl, beim Fasten wird plötzlich alles zur Lieblingssüßigkeit beziehungsweise zum Lieblingsgericht, oder? Beim Fasten würde ich vielleicht sogar daran denken, Thunfischpizza zu essen. Wer von euch isst im normalen Leben Thunfischpizza mit Ananas? Ja, ihr seid besser dran als der erste Gottesdienst. Da war so jemand, der sich gemeldet hatte in der letzten Reihe. Ich dachte, du armer Mensch. Nee. Beim Fasten ist das was anderes. Ihr Lieben, beim Fasten wird alles ganz plötzlich zum Leibgericht. Man will plötzlich alles essen. Warum? Weil Fasten harte Arbeit ist und wirklich Disziplin und Ausdauer erfordert. Fasten geht nicht einfach so, Fasten ist harte Arbeit. Warum? Weil wir Menschen darauf trainiert sind, unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir sind darauf trainiert, all unsere Begierden einfach ganz, ganz schnell zu stillen. Alles, was der Körper sich so wünscht, schlafen, essen, trinken, aber auch das Bedürfnis nach Genuss, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit. Wir sind dazu trainiert, uns jetzt und hier und gleich all das zu holen, was wir brauchen. Und das Traurige ist manchmal, in unserer Instant-Gesellschaft, wo wir alles auf Knopfdruck kriegen, ist es auch so leicht möglich, alles zu bekommen, was wir wollen, oder? Ey, wie schnell sind Dinge bei Amazon bestellt? Es ist krank. Wir kriegen hier und jetzt immer alles und deswegen ist das Fasten auch so unnatürlich und das macht es aber zu einer so mächtigen geistlichen Waffe. Fasten ist eine mächtige geistliche Waffe, ihr Lieben. Im Alten Testament schon lesen wir mega viel über das Fasten. Wir lesen darüber, wie Fasten passiert ist und wie die Juden damals, das jüdische Volk, gefastet haben. Für das jüdische Volk im Alten Testament war Fasten komplett normal. So normal wie Regen im Sommer in Norddeutschland. Das gehört einfach dazu. Da hat man überhaupt nicht drüber geredet, man hat gefastet. Jeder kannte das Fasten, man hat gefastet als ganze Nation oder individuell. Man hat gefastet, um Buße zu tun und Umkehr oder in Trauerzeiten oder in Zeiten der Not. Fasten gehörte einfach so dazu. Heutzutage, würde ich sagen, kennen wir Fasten eher von Muslimen oder von irgendwelchen Ernährungsberatern, die uns dazu raten. Aber ich höre wenig, dass christliche Gruppierungen sich um das Thema Fasten drehen oder dass man im Alltag viel darüber nachdenkt, oder? Fasten ist, würde ich sagen, in unseren gerade westlichen Kreisen eher zu etwas geworden, was fast ein bisschen uncool oder verworfen ist. Und dabei will Jesus eigentlich, dass wir fasten. Wie komme ich darauf? Erkläre ich euch gleich. In Matthäus 6 lesen wir von der Bergpredigt. Also Jesus hat auf einem Berg ganz, ganz viele Menschen gesammelt, seine Jünger allen voran. Und da waren ganz, ganz viele Leute, zu denen Jesus gesprochen hat und denen er Dinge erklärt hat. Jesus hat quasi seine Leute, seine Anhänger, seine Nachfolger schon mit ein paar Tipps auf das vorbereitet, auf die Zeit vorbereitet, in der der Bräutigam nicht mehr unter ihnen ist. Er hat ihnen erklärt, was es heißt, als Christ unterwegs zu sein, was ihre Aufgabe ist, ihre Berufung und wie sie leben können, vor allen Dingen auch in der Zeit, in der der Bräutigam nicht mehr da ist. Und dann gibt Jesus ein paar Tipps und er sagt, hey, zum Beispiel, wenn ihr was geben wollt, dann tut das so und so. Und wir lesen mal in Matthäus 6, Vers 2, was Jesus so sagt. Matthäus 6, Vers 2, Jesus erklärt das Geben. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaun es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Also wenn ihr gebt, dann tut das so und so. Dann ein paar Verse weiter redet Jesus über das Beten. Wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, dann tu das so und so. Und dann folgt das Vaterunser. Jesus erklärt also, wie wir beten können. Und dann drittens erklärt Jesus auch das Fasten. In Vers 16 lesen wir, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Außer deinem Vater im Himmel, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr fastet, tut das so und so. Wir lesen hier was über das Fasten und wir lernen auch extrem viel über das Fasten in diesen Versen. Genauso wie in den anderen Abschnitten sagt Jesus, wenn ihr das tut, dann nicht so wie die Heuchler. Also macht es nicht einfach so oberflächlich, macht es nicht nach außen, sondern achtet immer darauf, dass es etwas ist, was euer Herz macht, dass es eine innere Haltung ist. Wenn ihr fastet, dann tut das so und so. Aber ich will hier gar nicht auf die einzelnen Punkte aus, die man machen soll, wenn man fastet, sondern auf dieses besondere Wort, wenn, am Anfang von diesen Abschnitten. Jesus sagt, wenn ihr etwas tut, dann tut das so und so. Und man könnte das ja jetzt lesen und denken, Jesus meint, falls ihr mal Bock habt zu fasten, dann tut das so und so. Falls du, Stefan, mal Lust hast, was zu geben, dann mach das so und so. Falls du, Isabel, mal Bock hast zu beten, dann mach das so und so. Falls du mal Lust hast zu fasten, dann so und so. Aber wenn wir in den Ursprung schauen und uns das griechische Wort hier angucken, für wenn, dann steht da oden. Und das bedeutet nicht wenn im Sinne von falls du mal Lust hast, sondern wenn im Sinne von wann auch immer du das tust, während du etwas tust. Für Jesus war das keine Variable, dass wir fasten. Jesus hat gesagt, wann immer ihr gebt, ist das und das die Regel. Wann immer ihr betet, solltet ihr das so und so tun. Und wann immer, weil ihr das ja tut, ich setze das voraus quasi, während ihr fastet, achtet auf dieses oder jenes. Hey, für Jesus und die Bibel ist Fasten gesetzt. Das gehörte dazu und das soll auch für uns heute der erste Punkt sein, warum wir fasten sollten. Freunde, weil Jesus das einfach so gesagt hat. Was möchte Jesus, was wir tun beim Fasten? Oder beziehungsweise, was heißt Fasten eigentlich nicht? Fasten ist keine Diät. Diät machen ist richtig gut, das ist auch gut für den Körper, das ist sehr gesund, wenn wir auf unser Gewicht achten und wenn wir darauf achten, dass wir nicht immer alles essen, was wir vielleicht gerade wollen, wenn wir nicht jeden Morgen unseren Morgen mit einem Nutella-Brot starten. Das können wir als Diät bezeichnen, aber es ist kein Fasten, Freunde. Fasten ist auch nicht, wenn wir kein Netflix gucken, weil unser Fernseher oder unser Laptop gerade kaputt ist und Amazon nicht schnell genug geliefert hat. Das ist richtig gesund, nicht jeden Abend Netflix zu gucken, aber das ist kein Fasten. Fasten heißt auch nicht, ich gucke kein Netflix, aber dafür Amazon Prime oder Disney Plus. Okay? Also Fasten ist keine Diät. Fasten ist auch kein, ich trick's mich mal aus und mach mal irgendeine Alternative. Fasten ist auch keine Leistung. Fasten ist nicht etwas, was wir tun, damit wir vor Gott oder anderen Menschen als christlicher oder als frommer erscheinen. In Jesaja 58 lesen wir davon, was wohlgefälliges, Gott wohlgefälliges Fasten ist. Und Gott macht klar, Fasten bedeutet auch nicht, dass du ja lange genug fastest und damit Gott erpresst, um dann größere Segnungen zu kriegen. Also Fasten ist auch keine Erpressung und eine Manipulation von Gott, damit er dir größere Segnungen gibt. Und Fasten ist, und das haben wir gerade gelesen in Matthäus 6, auch keine äußerliche Haltung. Fasten ist nicht etwas, was äußerlich passiert, sondern Fasten ist etwas, was innerlich passiert, in unserem Herzen. Fasten ist eine innere Haltung. John Oswald hat gesagt, Fasten ist ein Ausdruck der Überzeugung, dass meine Wege falsch sind und Gottes Wege richtig sind. Aufgepasst, ob er nun etwas für mich tut oder nicht. Ich finde es herausfordernd, diesen Satz, weil manchmal denkt man, man könnte Gott mit Fasten erpressen, aber John Oswald hat es auf den Punkt gebracht, Fasten ist meine innere Einstellung und die tue ich nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass je mehr ich faste, Gott mehr und mehr auf meine Bedürfnisse reagiert, sondern mit dem Fasten gestehe ich mir ein, ich glaube, meine Wege sind falsch und Gottes Wege sind richtig. Ob er jetzt etwas tut oder nicht, es geht um meine innere Haltung und mein Herz. Also was ist Fasten? Fasten ist meine innere Haltung. Fasten ist ein freiwilliger Verzicht. Fasten ist ein freiwilliger Verzicht auf meine Bedürfnisse, auf das Erhalten meiner Bedürfnisse. Ich vorhin schon gesagt, schlafen, essen, trinken, auf das Bedürfnis nach Genuss, auf sowas wie Netflix. Fasten ist ein freiwilliger Verzicht von den Dingen, die vielleicht gerade in meinem Leben einen viel zu hohen Stellenwert erhalten haben. Ich faste und entscheide mich bewusst, nicht um Gott oder mich auszutricksen, sondern um wirklich zu verzichten gegen ein Bedürfnis, was ich eigentlich habe. Was ist Fasten noch? Fasten ist auch ein Begleiter von Gebet. Fasten ist immer ein Begleiter von Gebet. Und deswegen reden wir auch in unserer Predigtreihe Einfach beten über Fasten und Gebet. Wir lesen das in der Bibel in extrem vielen Beispielen. Königin Esther hat in Esther 4, da lesen wir, 3 Tage gefastet und gebetet, um Gunst beim König zu erhalten. Oder die Prophetin Hannah in Lukas 2, sie betet und fastet Tag und Nacht im Tempel. David hat gefastet für seinen Sohn, für die Genesung seines Sohnes, hat er gebetet und gefastet. Nehemia, um seine Berufung von Gott vollständig zu erhalten und um endlich loszugehen und quasi seinem Volk zu dienen, hat er gebetet und gefastet. Wir lesen ständig in der Bibel, Daniel in der Löwengrube, für sein Anliegen fastet und betet er in Sack und Asche. Menschen in der Bibel fasten und beten. Warum? Weil Gebet und Fasten irgendwie zusammengehört. Natürlich kannst du beten, ohne zu fasten. Klar, hat jeder von uns schon mal gemacht. Das ist auch vollkommen okay. Und natürlich kannst du auch fasten, ohne zu beten. Ist doof. Das funktioniert so nicht. Fasten und Gebet gehört zusammen, weil es in Kombination eine mächtige geistliche Waffe ist, Freunde. Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott und dann hören wir von Gott. Und Fasten ist eine unfassbare Hilfe, um Gottes Stimme klar zu hören. Fasten hilft uns dabei, dass die Stimmen der Welt, die ganzen Geräusche, die Nebengeräusche, die oft so laut sind, dass sie leiser werden und dass unser Ohr geschärft wird für Gottes Reden, dass wir klarer hören, was sein Wille ist. Fasten und Gebet in Kombination, eine mächtige geistliche Waffe. Und dabei geht es nicht so sehr darum, was wir genau fasten. Ich würde sagen, es ist wichtiger, dass wir fasten, als was oder wie wir fasten. Du hast so viele Möglichkeiten zu fasten. Wir lesen in der Bibel von vielen Möglichkeiten. Du kannst mal im Internet gucken, es gibt tausende Möglichkeiten zu fasten. Du kannst einmalig fasten, wenn du willst. Wir lesen das in der Bibel von dem Perserkönig Darius, der auf eine bestimmte Mahlzeit an einem Tag oder mehrere Tage hintereinander auf eine bestimmte Mahlzeit verzichtet hat. Du könntest zum Beispiel sagen, hey, ich verzichte auf Frühstück. Oder Daniel aus der Löwengrube, der hat über 10 Tage sich nur von Wasser und von Gemüse ernährt. Auch eine gute Art zu fasten. Du verzichtest nicht komplett auf Essen, sondern nur auf bestimmte Dinge, also themenorientiertes Fasten. Oder eben die Prophetin Hannah in Lukas 2, die fastet Tag und Nacht. Ich glaube über mehrere Tage, wahrscheinlich über einen größeren Zeitraum. Auch das ist möglich, da musst du nur richtig gut Wasser trinken. Und vielleicht mit dem Arzt sein oder andere mal absprechen. Du hast so viele Möglichkeiten zu fasten. Du kannst sagen, hey, ich verzichte nicht auf Essen, sondern ich verzichte eine Woche auf Social Media. Oder ich gucke am Tag nur 5 Minuten bei Instagram rein. Oder ich verzichte eben auf Dinge wie Netflix oder so. Du kannst auch sagen, ich faste für einen ganzen Monat meine Lieblingssüßigkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, in denen du freiwillig verzichten kannst auf tiefe Bedürfnisse in deinem Leben. Aber vergiss nicht dabei zu beten, okay? Also nochmal, ich glaube, es ist wichtiger, dass wir fasten, als was oder wie wir genau fasten. Und ich habe euch heute Morgen mal 3 konkrete Punkte und 3 konkrete Gedanken mitgebracht, warum es sich so lohnt zu fasten. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Gründe, warum es sich lohnt zu fasten. Und wir haben auch von schon einigen Sachen gehört, zum Beispiel, dass Jesus das ja gesagt hat. Aber ich glaube, dass wenn wir bewusst fasten und unseren Hunger nach unseren Bedürfnissen bewusst steuern, dann passieren mindestens 3 Dinge in unserem Körper. Wir verändern uns körperlich, wir verändern uns geistlich und wir verändern uns seelisch. Und ich habe euch mal 3 Gründe mitgebracht, warum es so cool ist, zu fasten. Pass auf, Fasten hilft uns dabei, Sünde zu bewältigen. 2. Fasten schärft unser Ohr für Gottes Reden. Und 3. Fasten befeuert unseren Hunger nach Gott. Also in uns drin passieren 3 Dinge. Wir verändern uns körperlich, geistlich und seelisch. Und lass uns mal gucken, was ich mit körperlich meine, okay? Also, hebt mal euren Daumen hoch. 1. Punkt, körperliche Veränderung. Fasten hilft uns, Sünde zu bewältigen. Fasten macht etwas mit unserem Körper, keine Frage. Fasten tut unserem Körper richtig gut. Wir lesen in Jesaja 58, Vers 8 zum Beispiel, wo ich, das hatte ich gerade schon gesagt, wo es um Fasten geht, lesen wir, wenn du so handelst, wie Gott möchte, du fasten sollst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Und tatsächlich gibt es diverse Studien, die beweisen, dass Fasten unserem Körper auch wirklich dienen kann. Also, dass wir körperlich geheilt werden können, dass Krankheiten besiegt werden können, wenn wir fasten. Deswegen gibt es so viele Ärzte oder Ernährungsberater, die uns auch immer mal wieder zum Fasten raten. Es gibt in der frühen Zeit nach der oder in der frühchristlichen Zeit gibt es einige Philosophen, christliche Philosophen, die Völlerei und Gefräßigkeit als eine der sieben Todsünden bezeichnet haben. Warum? Weil wenn wir die ganze Zeit nur fressen würden und unserem Körper die ganze Zeit irgendwelche Dinge zufügen, dann wird es unserem Körper schlecht gehen. Und Gott sagt ja, dein Körper ist sein Tempel. Also achte gut auf ihn. Wenn wir nicht gut auf unseren Körper achten, natürlich geht das dann gegen Gott und natürlich ist das dann auch eine Art von Sünde. Also irgendwo können wir diesen Menschen zustimmen. Wenn wir die ganze Zeit fressen, ist das schlecht für unseren Körper. Und andersrum, auch mal zu fasten und auf bestimmte Produkte zu verzichten, ist ganz sicher auch heilsam für den Körper. Aber das ist gar nicht nur das, was ich heute Morgen meine mit körperlicher Veränderung, sondern wir kennen ja auch diese Begriffe, oder vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, die körperlichen Begierden und das, was das Fleisch sich wünscht, das kann unserem Glaubensleben schaden. Ganz, ganz oft haben wir körperliche Begierden und Neigungen, die in unserem Glaubensleben uns zu Fall bringen, weil sie zu Sünde führen. Dinge, die nicht so gut für uns sind, die Gott nicht gut findet, die uns von Gott trennen, bringen uns zu Fall. Und das ist etwas, was unser Körper oder wonach sich unser Körper sehnt. Fasten ist eine Waffe gegen diese Dinge. Weil Fasten kann uns helfen, unseren Körper auch zu trainieren, Nein zu sagen. Ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, ihr Glaubensleben wächst durch den Magen, oder? Das ist auch mega weird zu sagen, ganz ehrlich. Wir sagen eher, wir lassen unser Glaubensleben wachsen, geistlich oder seelisch. Wir können Predigten hören, wir können über Jesus reden, wir können beten, wir können Lobpreis machen, wir können mit anderen über Jesus reden, wir können uns von anderen segnen lassen. All diese Dinge bewirken, geistlich und seelisch gesehen, dass wir in unserem Glaubensleben wachsen. Ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, ja, ich nehme meinen Körper und irgendwas mache ich mit dem und dann wachse ich schon in meinem Glaubensleben. Das ist so ein bisschen komisch, aber Fasten kann eine Art und Weise sein, wie wir mit unserem Körper in unserem Glaubensleben wachsen. Weil was uns nämlich ganz oft fehlt, wenn wir an sündhaftes Verhalten, also Verhalten, was nicht von Gott kommt und nicht von Gott gewollt ist und uns von ihm trennt, was uns ganz oft fehlt, ist Selbstbeherrschung. Nicht nur zeigt Fasten uns relativ klar, so klar wie fast nichts anderes auf, was unsere körperlichen Begierden und Neigungen sind, sondern Fasten hilft uns auch dabei, Selbstbeherrschung zu erlernen. Selbstbeherrschung wächst nämlich nicht über Nacht. Die kommt nicht einfach so. Wir können uns nicht einfach so selbst kontrollieren, sondern Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle sind Dinge, die wir trainieren müssen und die trainiert werden, je öfter wir sie anwenden. Und aus Selbstbeherrschung folgt, dass wir viel, viel besser mit Sünde umgehen bzw. gegen Sünde vorgehen können. In 2. Petrus 1, Vers 6 lesen wir, daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung. Und jetzt passt auf, diese Selbstbeherrschung, die führt zu wachsender Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Aus Fasten resultiert Selbstbeherrschung, die uns dabei helfen kann, Sünde zu bekämpfen. Unser Kampf muss nicht immer gegen den Körper sein. Wir können unseren Körper auch als Geschenk ansehen und mit ihm gemeinsam im Glauben wachsen. Und Fasten kann uns dabei helfen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du vielleicht hier und denkst schon länger, hey, diese eine Sünde lastet schwer auf mir. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe schon lange so einen Punkt in meinem Leben, den ich gerne lassen oder loslassen möchte. Schon lange ringe ich mit mir und bete darum, dass ich endlich Nein sagen kann zu diesem oder jenem Verhalten, zu diesem oder zu dieser oder jener Sünde. Und dann will ich dich heute Morgen fragen, Fasten, warum eigentlich nicht? Der zweite Grund fürs Fasten ist die geistliche Veränderung, die wir durchgehen. Fasten schärft unser Ohr für das Reden Gottes. Wie nichts anderes, würde ich sagen, schärft Fasten unseren geistlichen Sinn und macht uns sensibel für den Willen Gottes. Nach der Auferstehung von Jesus in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass die Jünger den Auftrag haben, rauszugehen in die Welt, Menschen von Jesus zu erzählen, ihn groß zu machen, Gemeinde zu bauen. Hey, aber das ist die Zeit nach der Auferstehung. Das heißt, wir befinden uns in der Zeit, in der der Bräutigam nicht mehr unter ihnen ist. Jesus ist nicht mehr direkt da, kann ihnen nicht mehr alles sagen, was sie machen sollen. Vorher, ey, wie oft haben die Jünger gefragt, Jesus, wie sollen wir da und da vorgehen? Und er sagt ihnen konkret, was sie tun sollen. Manchmal tun sie es trotzdem nicht, aber sie wissen zumindest genau, was er gesagt hat. Und plötzlich stehen sie da und wissen, wir sollen Menschen zu ihm bringen, wir sollen Menschen taufen, wir sollen eine Gemeinde bauen, aber wie soll das überhaupt funktionieren? Und sie haben riesige Fragezeichen. Wen sollen wir in die Mission schicken? Wer soll mitkommen? Wie sollen wir mit dem und dem Gemeindethema umgehen? Und wir lesen, dass die Jünger etwas tun, was sich eigentlich nicht fürs Fasten so verhält. Jedenfalls, wenn wir die Tradition im Alten Testament angucken. Da war die Tradition, dass du gefastet hast, wenn du Buße und Umkehr getan hast oder wenn du in Trauerzeiten warst. Aber die Jünger haben gesagt, hey, wir fangen an zu fasten und zu beten und kombinieren das mit der Frage um Weisheit. Gott, wir haben keine Ahnung, wo es lang geht. Wir brauchen dringend dein Reden und deine Antwort. Also fasten und beten wir und hoffen, dass wir deinem Willen folgen können. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und das lesen wir an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte. Die Jünger beteten und fasteten, die Apostel beteten und fasteten und der Heilige Geist zeigte ihnen, was sie tun sollen. Was wir erleben ist, Gottes Stimme wird lauter, wenn wir fasten, weil unser Ohr geistlich gesehen geschärft wird für seinen Willen und die Stimmen der Welt leiser werden. Und ich will dich heute Morgen fragen, brauchst du vielleicht unbedingt eine Antwort in deinem Leben? Brauchst du in der einen oder anderen Sache unbedingt, dass Gottes Stimme lauter ist und die Stimme der Welt um dich herum ein bisschen leiser wird? Dann will ich dich heute Morgen fragen, Fasten, warum eigentlich nicht? Hey, mein dritter Punkt ist die seelische Veränderung. Fasten befeuert wie nichts anderes unseren Hunger nach Gott. Ich habe das eben schon gesagt, oft verwechseln wir Fasten mit einer Art Erpressen von Gott. Wenn wir nur jahrelang genug fasten, dann kriegen wir Gott irgendwie dahin, dass er Dinge für uns tut. Aber im Fasten erpressen wir nicht Gott oder manipulieren ihn. Gottes Meinung ändert sich nicht einfach, wenn wir fasten, sondern was passiert ist, im Fasten verändern wir uns. Fasten verändert mich, meine Einstellung, mein Bild auf Gott, meine Perspektive auf die Welt, mein Empfinden über meine Identität als Gottes Kind. Weil wir im Fasten nämlich neu realisieren, wie abhängig wir eigentlich sind. Das können wir so schnell vergessen, oder? In dieser Wir-kriegen-alles-auf-Knopfdruck-Welt. Wie oft vergessen wir, wie abhängig wir eigentlich wirklich sind. Wie abhängig wir von Gott sind und von seiner Versorgung. Von dem Reden, von seinem Reden, von dem, was er in unser Leben reinspricht. Fasten befeuert unseren Hunger nach Gottes Gegenwart und nach seiner Identität für uns. Fasten zeigt uns, wie abhängig wir von ihm sind. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Feind für das Realisieren der Liebe Gottes und das Realisieren von seiner Versorgung, wie die Dinge, die wir haben. Auch die Dinge, die er uns teilweise schenkt. Kennen wir alle, oder? Wenn wir irgendwie einen vollgedeckten Tisch haben, dann denken wir gar nicht mehr daran, Gott um Brot zu bitten. Wenn es uns gut geht, vergessen wir Gott viel, viel leichter. Wie oft hat man das, dass man Gebetsanliegen um Gebetsanliegen durchbetet und durchbetet und durchbetet und irgendwann vergisst man einfach, dass man mal dafür gebetet hat, weil plötzlich irgendwie was Gutes passiert ist. Hey, wir vergessen Gott so leicht, wenn es uns gut geht. Aber Fasten ist eine fantastische Möglichkeit, um unseren Fokus zurück dazu zu führen, dass wir abhängig sind von Gott, von seiner Gnade, von seiner Versorgung, von seiner Liebe für uns. Weil wir uns nämlich nicht all das leisten und all das sofort besorgen, was die Welt uns gibt. Während wir fasten und aufrichtig beten und Gott suchen, können wir neu lernen, was es heißt, wirklich in Gottes Gegenwart aufzutanken, unsere Seele zur Ruhe kommen zu lassen, weil wir plötzlich merken, wir brauchen gar nicht all das, was die Welt uns sagen will. Wir brauchen all das, was wir an Bedürfnissen haben, brauchen wir eigentlich gar nicht. Was wir wirklich brauchen, ist die Gegenwart Gottes, sein Reden, seine Identität in unserem Leben. Fasten schärft auch unseren seelischen, oder schärft unsere Seele für die Suche nach seiner Gegenwart. Auch hier, die Jünger, als sie mit Jesus unterwegs waren, hatten ihn rund um die Uhr. Aber Freunde, Jesus hat es gesagt, es gibt eine Zeit, in der der Bräutigam nicht mehr direkt unter ihnen ist. Und dann werden sie fasten. David hat Psalm 63 in der Wüste geschrieben, in Juda. Er schreibt dort, dass er Gott ganz neu realisiert. Er schreibt, Gott, du bist mein Gott, in der Wüste in Juda, wo nichts war, Freunde. Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Nichts anderes, sondern dich brauche ich, wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum und deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und ich preise dich. Ich bin so glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Das Mahl war nicht da, Freunde, ganz sicher nicht in der Wüste. Aber David sagt trotzdem, ich juble wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir, denn du hast mir immer geholfen. Das verstehe ich jetzt, wo ich gerade nichts anderes habe und mich nur auf dich fokussiere, Gott, verstehe ich, du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. In der Sehnsucht, in dem Hunger, den wir kriegen nach Gott, wenn wir fasten und beten, eröffnen sich für uns ganz neue Dinge, Freunde. Weil wir merken, wie abhängig wir von ihm sind im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne, sondern wie abhängig wir im positiven Sinne sind, was wir für eine Identität kriegen, wenn nur er in unser Leben sprechen kann. Wie frei wir wirklich sind, wie geliebt wir wirklich sind als seine Kinder. Fasten befeuert unseren Hunger nach Gott und stillt den Hunger in gleicher Weise. Um nochmal auf Matthäus 9 einzugehen, ihr Lieben. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Der Bräutigam ist gerade nicht mitten unter uns. Wir warten noch auf ihn. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir warten darauf, dass er ganz nah bei uns ist. Wir warten darauf, dass er Sünde in unserem Leben ein für alle Mal ausradiert. Wir warten darauf, dass wir von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden können, dass er unsere Fragen beantwortet und dass er uns ganz klare Führung gibt. Wir warten noch darauf, dass wir immer, jede Sekunde unseres Lebens in seiner Gegenwart sein können. Was bedeutet das? Freunde, die Zeit für Fasten ist genau jetzt. Jetzt gerade ist die Zeit für Fasten, während wir warten auf unseren Bräutigam. Ich weiß nicht, was du heute Morgen mitgebracht hast und wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht leidest du selber unter einer Krankheit oder du betest schon ganz lange für ein Anliegen von einem Freund oder einer Freundin. Vielleicht bist du hier und du wünschst dir so sehr einen Durchbruch in deinem Leben in irgendeinem Bereich. Oder du brauchst unbedingt die Antwort von Gott, weil du einfach nicht weißt, für was du dich entscheiden sollst. Vielleicht bist du auch einfach hier und du hast Sehnsucht und Hunger nach Gott. Hey, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, nutz die Waffe, die er uns gegeben hat, indem du anfängst zu beten und zu fasten. Und ihr dürft an der Stelle gern einmal mit mir aufstehen. Ihr Lieben, wir lesen das in der Bibel, wann auch immer das Volk Gottes oder einzelne Personen angefangen haben zu beten und zu fasten, hat sich die Geschichte der Bibel radikal verändert. Wann auch immer Menschen entscheiden, zu beten und zu fasten, ändert sich die Geschichte radikal und daran glauben wir auch heute noch. Und deswegen ist meine Empfehlung für dich heute Morgen, fang an zu fasten. Warum nicht? Es muss kein großer Schritt sein. Es können ganz kleine Schritte sein. Aber fang an, diese geistliche, mächtige Waffe, die Gott dir gegeben hat, zu nutzen. Ja, und dann möchte ich dir heute Morgen noch was Zweites empfehlen, okay? Wisst ihr, wie das so oft im Reich Gottes ist und mit Jesus? Können wir auch beim Thema Fasten gar nichts mit Leistung erwerben. Du kannst nicht irgendwie mehr oder weniger fasten und dadurch erwirken, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Gottes Liebe für dich steht fest. Auch wenn wir fasten, sind wir immer noch zu 100% von seiner Gnade abhängig. Denn vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie wirklich gesagt, dass du ein Leben mit Jesus leben möchtest. Du hast noch nie wirklich für dich realisiert, wie sehr er dich liebt und dass seine Gnade für dich und seine Liebe für dich feststeht. Vielleicht hörst du heute Morgen das erste Mal, dass du nichts tun musst, um von ihm geliebt zu sein. Dass er auch für dich am Kreuz gestorben ist, denn es ist er. Vor 2000 Jahren hat er sich entschieden, ans Kreuz zu gehen, damit er mit dir die Ewigkeit verbringen kann. Damit er immer mit dir zusammenleben kann. Damit er dir auf ewig beweisen kann, wie sehr er dich liebt. Denn meine zweite Empfehlung für dich heute Morgen ist, nimm dieses Geschenk an von Jesu Gnade und trau dich vielleicht, einen Schritt mit ihm zu gehen. Du brauchst gar nicht so viel dafür tun. Du kannst einfach anfangen zu beten. Denn wenn du Lust hast, diesen Schritt heute Morgen zu gehen, dann will ich dich ermutigen, ich werde gleich ein Gebet von hier vorne formulieren. Und du kannst mir sehr gerne nachbeten. Du kannst auch deine ganz eigenen Worte benutzen, aber vielleicht ist es eine Hilfe für dich. Ich werde beten zu Jesus, ich werde ihm Danke dafür sagen, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und dann kannst du dich entscheiden, ein Kind von ihm zu werden. Die ganze Gemeinde betet mit, okay? Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir dafür, dass nichts, was ich tun kann, deine Liebe von mir wegnimmt. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du meine Sünden und meine Schuld auf dich genommen hast und dass dein Tod und deine Auferstehung mich frei gemacht haben. Von heute an möchte ich mein Leben mit dir leben. Ich möchte dein Kind sein. Du sollst mein Retter sein und mein Gott. In Jesu Namen. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hoop.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.